den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Durch das am 1. Oktober 1920 in Kraft getretene Groß-Berlin-Gesetz war die deutsche Hauptstadt schlagartig in der Fläche um das 13-fache gewachsen und die Zahl der Einwohner hatte sich buchstäblich über Nacht eben einmal verdoppelt. Im täglichen Leben dürften deren alte und neue Einwohner davon erstmal nicht allzu viel gemerkt haben, weil Berlin faktisch ja schon lange vorher mit vielen seiner Vorstädte zusammengewachsen war. Administrativ allerdings barg die Fusion große Herausforderungen und auch manche Skurrilitäten. So gab es etliche populäre Straßennamen im Stadtbild fortan gleich zweifach, dreifach, zehnfach. Berliner Straßen allen voran. Umbenennungen standen in den meisten Fällen gleichwohl nicht zur Diskussion, obschon der Vorwärts vom 15. Juli 1921 diesbezüglich einige Vorschläge hätte. Es liest Frank Riede.
Berliner Straßennamen. Es ist ja gewiss nicht leicht, für die Straßen und Plätze einer 4-Millionen-Stadt Namen zu finden, das gebe ich zu. Aber ließe sich dabei nicht nach einem gewissen Prinzip verfahren, zum Beispiel dem der Klarheit, das verböte, 10 Straßen in Berliner Vororten Berliner Straße zu nennen oder 6 Bahnhofstraßen, 4 Bismarckstraßen und 5 Bismarckplätze. Man sollte einmal feststellen, wie viel Verwechslungen sich dadurch in einem Jahr ergeben und wie viel Scherereien und Überarbeit für die Post. Außer seinem praktischen Zweck verfolgt der Straßenname aber auch noch einen idealen, die Ehrung einer Stadt, eines berühmten Mannes, die Heimatkunde und die Geschichte stehen Pate bei der Straßentaufe. Wie halten es die Berliner damit? In der Geographie verdienen die Stadtväter die Note 1, den Atlas haben sie tüchtig geplündert und Bayern ist besonders gut bedacht in einer erznoblen Gegend. Sollte dahinter nicht Diplomatie stecken? Es gibt aber auch Fälle, wo man weniger an Ritterlichkeit glaubt als an das krasse Gegenteil. Waghäusel und Rastatt geben in Berlin einen schlechten Klang. Man denkt an die zusammenkartätschten badischen Freischärler von 1849 und an die deutschen Stammesbrüder, die die preußische Soldateska in den Hundelöchern von Kasematten hat verrecken lassen, nachdem man den Offizieren freien Abzug versprochen hatte. Nun aber zu den persönlichen Ehrungen. Das Hohenzollernhaus steht natürlich oben an. Nicht weniger als 8-mal kommt Wilhelm, 6-mal Friedrich, 5-mal Friedrich Wilhelm vor. Dann geht's runter bis zu Eitel und Victoria Luise. Die Fürstentitel werden erst recht gründlich eingepaukt. Kaisereiche, Kaiserallee, Kaiserdamm, Kaiserkorso und so weiter 26-mal zum junge Hunde kriegen. König, Kurfürst, Markgraf spaziert hinterher. Prinzen und Prinzessinnen nicht weniger als 12. Darunter figuriert ein Franzose, den sie während des Krieges enteignet haben, ein ausgemergelter Bourbonenspross mit einer schleswig-holsteinischen Prinzessin vermählt, Prinz Hantjarie. Die Neuköllner werden stolz auf ihn sein. Zuweilen ist man sehr gründlich und schreibt Prinz August von Württembergstraße. Zum Verdruss der Briefschreiber, die dort einen Adressaten haben. Auch gibt es eine Fürst Bismarck und Graf Häseler Straße. Warum nicht gleich eine Exzellenz wirklicher Geheimer Rat von Goethestraße? Was dem einen recht ist. Nach den Fürstlichkeiten kommt in der Hofrangordnung das Militär. Die ausgefallensten Kriegsminister und Generäle müssen herhalten, Leute, von denen man nichts weiß, als dass sie mit einer stumpfsinnigen Selbstverständlichkeit in ihrer Eigenschaft als preußische Junker nach oben aufrückten, adlige Korporäle wie Winterfeld oder von dem Knesebeck oder Grohlmann oder Tauentzien oder Kalkreuth. Das sind Nullen, die man verewigt hat. Schlimmer ist, dass Schädlinge verewigt werden. Dem edlen Podbielski ist eine Allee und eine Straße gewidmet. Billigerweise müsste man längst nach seinem Schieberkollegen Tippelskirch eine Straße getauft haben. Von den dicken, vollgefressenen Industrieunternehmern der Gründerjahre fehlt natürlich nicht einer. Das Tiergartenviertel wird nicht untergehen. Dagegen ist die Auswahl unter den deutschen Geistesgrößen recht mies. In der Musikgeschichte war das Kirchenlicht, das in der Angelegenheit zuständig ist, schlecht bewandert, sonst hätte es nicht Gluck und Schubert übergehen dürfen, die doch beide ein bisschen mehr bedeuten als etwa Flotho. In der Literatur waren ihnen Johann Trojan oder Blüthgen wichtiger als Jeremias Gotthelf und Konrad Ferdinand Meyer. Und der Hohenzollernbarde Wildenbruch, dem seiner Lebtage nie etwas Poetisches eingefallen ist, kommt gleich dreimal im Straßenverzeichnis vor. Ein Schongauer, Dürer, Holbein, Grunewald haben für die Berliner nicht gelebt, wohl aber ein Meierheim, Knaus, Gabriel Max, Kamphausen. Begas und Schaper sind vertreten, warum nicht auch noch Herr Eberlein? Es gibt eine Ägierstraße, eine Benichsen- und Podewillstraße, eine Cicero- und Tacitusstraße, aber nichts, was an Börne und Heine, an Marx, Lassalle und Bebel erinnerte. Man hat scheins auch nie etwas von Tauler und Suso und Jakob Böhme in Berlin gehört. Jean-Paul hat hier eine Zeit lang gelebt, ist also eine lokale Berühmtheit, abgesehen von seinem Rang in der Weltliteratur. Und ihr habt ihn über der Carmen Silver vergessen, ihr jämmerlichen Schranzen und Banausen? Oder wolltet ihr euer bürgerliches Gewissen durch die Rudolf-Mosse-Straße beschwichtigen? Dann wären also Scherl und Uhlstein jetzt am dransten, nicht wahr? Oder wie wär's, wenn man doch der Presse seinen Respekt bezeigen will, mit einem Holzbockplatz?
Das war's von den Straßennamen. Spendet für die Umbenennung der Kaiserin-Augusta-Allee in Auf-den-Tag-genau-Allee oder direkt für unseren Podcast. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.